Ja, guten Tag, zumindest guten Morgen kann man vielleicht noch sagen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen in Rheinland-Pfalz sein kann zu diesem sehr gut besuchten Parteitag. Ich bin leider etwas zu spät gekommen, was aber nicht an mir lag, sondern an dem Herrn Gidelski, der einen Zug, den er gestern noch als fahrend angekündigt hat, dann doch noch hat bestreiken können, sodass ich heute Morgen um 4:15 am Lüneburger Bahnhof stand und der Zug pünktlich. Und dann musste ich also den nächsten nehmen und das hat sich leider etwas versteckt. Ich bitte es zu entschuldigen. Meine Damen und Herren, morgen wählt Bremen die Bremer Bürgerschaft. Und der Vollständigkeit halber will ich hinzufügen, dass Bremerhaven auch seine Stadtverordnetenversammlung wählt. Das ist für die AfD jetzt zum 5. Mal in Folge die Gelegenheit einzuziehen in ein Landesparlament. Unsere 6. Landtagswahl, die allererste war ja die hessische Landtagswahl, zeitgleich mit der Bundestagswahl, da hat es noch nicht geklappt. Aber danach in Sachsen, in Thüringen, in Brandenburg und in Hamburg waren wir erfolgreich. Und wir hoffen sicherlich alle, dass wir morgen in Bremen ebenfalls erfolgreich sein können. Umfragen weisen die AfD in Bremen seit Wochen stabil bei 5% aus. Also es steht spitz auf Knopf und wir müssen einfach hoffen, dass ähnlich wie in Hamburg auch in Bremen die Umfragen uns vielleicht ein bisschen zu niedrig taxieren und dass die Bremer AfD dann doch sicher den Sprung in die bremische Bürgerschaft schafft. Wenn sie das schafft, meine Damen und Herren, dann muss man den Bremern wirklich Anerkennung dafür zollen, denn dann hat sie das geschafft, obwohl wir als Alternative für Deutschland es leider den Bremer Parteifreunden nicht einfach gemacht haben in der letzten Zeit. Dann schafft sie das, obwohl das Ansehen der Alternative für Deutschland sicherlich in den letzten Monaten nicht unbedingt gesteigert worden ist, obwohl ein Trend, vielleicht noch nicht wirklich ein Trend, aber doch eine gewisse Entwicklung in den Meinungsumfragen bundesweit abzulesen ist, der zeigt, dass es der AfD nicht in demselben Maße mehr gelingt, Wählerschichten zu erschließen, wie das noch vor einem Jahr der Fall gewesen ist oder auch vor einem Dreivierteljahr noch der Fall gewesen ist. Und wir müssen uns mal nach den Gründen fragen, woran das eigentlich liegt. Weshalb wir einen Ansehensverlust offenbar erleiden und weshalb die FDP plötzlich in die Meinungsumfrage wieder hochkommt. Ich glaube, dass das eine wichtige Debatte ist, die wir mal führen müssen, unmittelbar nach der Bremer Bürgerschaftswahl. Denn dann haben wir erstmal 10 Monate Wahlpause, bis ja, Sie und Baden-Württemberg am 13. März, glaube ich, 2016, die nächsten Landtagswahlen bestreiten wollen. Und da müssen wir sicherstellen, meine Damen und Herren, dass das an Belastungen in der Öffentlichkeit, was die Hamburger Parteifreunde auszuhalten hatten und was die Bremer Parteifreunde auszuhalten hatten, dann die Wahlkämpfe in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz nicht mehr belastet ist. Da sind sicherlich Dinge zu diskutieren über inhaltliche Fragen, auf die ich jetzt im Einzelnen nicht eingehen will, aber auch über Fragen des Umgangs miteinander. Es gibt ja Leute, die uns schon so als in der Presse als Chaospartei bezeichnen, weil bei uns ständig irgendwie Vorstände, kaum sind, dass sie gewählt sind, wieder gestürzt werden, weil ständig Streit ausbricht, weil Leute kritisiert werden für das, was sie an ehrenamtlichem Engagement für die Partei leisten. Und ich möchte doch da einmal auch an Sie alle appellieren, dass diese manchmal etwas belastende negative Einstellung, die man in der Partei feststellt, wenn es um das Verhältnis zu Parteifreunden geht, zu Parteifreunden, die sich engagieren und die vielleicht eine Entscheidung anders treffen, als man selbst das gerne hätte, dass wir von dieser Einstellung herunterkommen müssen und zunächst einmal immer positiv würdigen sollten, was die Parteimitglieder in ihren Funktionen, auf der Stadtverbandsebene, auf der Ortsverbandsebene, auf der Ebene des Landesvorstandes, auf der Ebene gerne auch mal des Bundesvorstandes, an Positiven für die Partei erreicht haben. Denn eigentlich ist doch alle der Wille, dass wir die Partei voranbringen wollen. Und so viel Positives wird geleistet für die Partei, das wird nicht wertgeschätzt. Es wird nicht wertgeschätzt. So selten wird gesagt, das habt ihr auch mal gut gemacht, das ist etwas, wo ihr euch verdient gemacht habt um die Partei, sondern so viel erschöpfen wir uns darin, irgendwie Kritik zu üben an Dingen, die noch nicht so laufen, wie sie eigentlich laufen sollten. Meine Damen und Herren, dass nicht alles so läuft, wie es laufen soll, das ist selbstverständlich bei einer Partei, die eben immer noch jung ist. Aber dass so vieles klappt und dass wir Erfolge gemacht haben und dass wir stolz sein können auf das, was wir geleistet haben, das, denke ich, müssen wir uns immer stärker bewusst machen, viel stärker, als wir es tatsächlich tun. Und die Anerkennung, die wir denjenigen zollen sollten, die sie dort eingesetzt haben, und das sind so viele unter uns und unter ihnen, diese Anerkennung, die sollten wir auch großzügig wirklich aussprechen, damit die Leute ermutigt werden und das Gefühl haben, es lohnt sich, für die Alternative für Deutschland zu kämpfen. Und da müssen wir uns das Ansehen in der Bevölkerung eben hart erarbeiten, indem wir Sacharbeit machen. Wir haben ja Kompetenz uns erworben in verschiedenen Fragen, in politischen Bereichen, wo Probleme auftauchen, wo die Bevölkerung denkt, ja, das sind Themen, die die Alternative für Deutschland aufgreift. Aber in diesen Themenbereichen, ich denke an die innere Sicherheit, ich denke an die Familienpolitik, ich denke an die Europolitik, ich denke an die Frage der Zuwanderung zum Beispiel, in diesen Themen müssen wir eben auch wirklich überzeugen können mit guter, sachlicher Arbeit und mit vernünftigen Lösungsvorschlägen, die von der Bevölkerung wahrgenommen wird, als die Vorschläge einer Partei, die aus der Mitte der Gesellschaft herauskommt, die wählbar ist für jeden vernünftigen Bürger in Deutschland und die gewählt werden sollte, gerade deshalb, weil die Altparteien dieser Art von vernünftigen, konstruktiven Lösungsvorschlägen nicht zu wählen bringen. Und wenn ich Ihnen dort ein Beispiel nennen darf für eine Altpartei, die einen vernünftigen, konstruktiven Lösungsvorschlag nicht zu Wege bringt, dann muss ich mal sprechen über die Freien Demokraten. Über die FDP. Die FDP, die ja schon fast vollständig in der Versenkung verschwunden war, die scheint sich jetzt irgendwie wieder zu brabbeln und macht plötzlich damit aufmerksam, dass sie unsere Themen scheinbar übernimmt. Da stellt sich Herr Lindner plötzlich hin und gibt sich gemäßigt eurokritisch. Natürlich nicht so, dass er irgendwie sagen würde, ja, der Euro ist grundsätzlich eine Fehlkonstruktion und man sollte ihn abschaffen und man sollte ihn ersetzen durch nationale Währung oder zumindest durch kleinere Währungsverbünde, so wie die das wissen. Aber er kommt plötzlich an und punktet sogar in den Medien mit der bizarren Idee, dass Griechenland vielleicht temporär mal aus dem Euro ausscheiden könnte. Meine Damen und Herren, temporär, zeitweilig soll Griechenland, also wenn es jetzt nach Herrn Lindner geht, aus dem Euro ausscheiden. Ich muss sagen, etwas so Abstruses ist mir selten über den Weg gelaufen. Denn überlegen wir doch einmal, was das bedeuten soll und machen uns klar, wie wenig durchdacht dieser Lösungsvorschlag ist. Wir alle sind uns einig, dass es Griechenland miserabel geht. Wir sind uns alle einig, dass Griechenland unter 5 Jahren Euro-Rettung gelitten hat, wie kein anderes Land in der Eurozone. Die Wirtschaft ist eingebrochen, sie ist um 25% geschrumpft, die Arbeitslosigkeit ist in die Höhe geschnellt auf 30%, die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei knapp 60% und das mehr oder weniger seit 5 Jahren und es ist keine Besserung in Sicht. Der Schuldenstand ist nach wie vor viel zu hoch, Griechenland kann seine Schulden nicht bedienen, geht ständig durch die Presse berichtet ständig darüber, bloß nicht über die AfD, die das alles von Anfang an gesagt hat, wie das auch immer ist. Aber die Lage in Griechenland ist katastrophal. Und nun kommt die FDP an und meint, Griechenland könne ja vielleicht zeitweilig aus dem Euro ausscheiden. Nun stellen wir uns mal vor, die Griechen würden das machen. Sie scheiden aus dem Euro und dann würde es ihnen besser gehen. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder es geht ihnen nach dem Ausscheiden aus dem Euro besser oder es geht ihnen nicht besser. Also stellen wir uns mal vor, es würde den Griechen, was ich uns glaube, nach dem Ausscheiden aus dem Euro besser gehen. Stellen wir uns mal vor, es würde in Griechenland wieder Wachstum einsetzen. Stellen wir uns mal vor, die Arbeitslosigkeit würde sinken. Stellen wir uns vor, die Jugendarbeitslosigkeit ginge zurück, sodass die Jugendlichen wieder eine Perspektive in Griechenland haben. Ja, was glauben Sie denn, wie idiotisch die Griechen wären, wenn sie dann, wenn sie außerhalb des Euros Erfolge haben, plötzlich sagen würden, na, dann gehen wir jetzt in den Euro zurück. Es ist doch völlig undenkbar, dass Griechenland gelitten hat, wirklich extrem gelitten hat, 5 Jahre lang in dem Willen, im Euro zu bleiben, darin ausscheiden sollte, feststellen sollte, dass es Griechenland viel besser geht außerhalb des Euros, und dann würden die Griechen sagen, naja, jetzt wollen wir in den Euro zurück. Dann würde ja dieses gesamte Problem der mangelnden Wettbewerbsfähigkeit, der fehlenden Abwertungsmöglichkeiten, der überbordenden Staatsverschuldung aufgrund zu niedriger Zinsen, alles das würde ja zurückkehren. Also die Griechen wären geradezu mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn sie das täten. Das heißt, aus diesem Grunde heraus ist es völlig undenkbar, dass Griechenland, wenn ein Austritt aus dem Euro zur Besserung in Griechenland führt, wie ich fest davon überzeugt bin, dass das der Fall sein würde, dass nach diesem Austritt Griechenland in den Euro zurückkehren würde. Aber nehmen wir uns das Gegenteil vor, das gegenteilige Szenario vor. Stellen wir uns vor, dass es Griechenland nicht besser ginge nach dem Ausscheiden aus dem Euro. Ja, dann wären wir doch idiotisch, wenn wir sagen würden, dann nehmen wir die Griechen wieder raus, rein in den Euro. Dann hätte doch die Eurozone alle Probleme wieder zurück, die wir jetzt schon nicht bewältigen können. Das wäre ja aus der Perspektive der Eurozone heraus unsinnig zu sagen, weil es Griechenland schlecht geht, muss Griechenland ausscheiden aus dem Euro, und wenn es Griechenland immer noch schlecht geht, dann kommt Griechenland halt wieder zurück in den Euro. Ja, meine Damen und Herren, das ist ja nun auch nicht die Konstruktion des Euro, dass wir dann sozusagen eine Art Transfergemeinschaft darstellen und sagen, die Länder, die es eben nicht schaffen, wirtschaftlich Fuß zu fassen, die werden im Euro mit durchgefiltert. Das kann auch nicht der Fall sein, das würde sicherlich nicht die Zustimmung der Eurozone finden, dass man ein Griechenland, was nach wie vor wirtschaftlich sagt, was nach wie vor wirtschaftlich nicht erfolgreich ist, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird, aber nur um sozusagen das systematisch abzugreifen, dass man ein solches Griechenland wieder in den Euro aufnehmen würde. Wenn Griechenland aus dem Euro ausscheidet, und ich hoffe, dass Griechenland irgendwann in den nächsten Monaten aus dem Euro ausscheiden wird, ich hoffe, das ist im Interesse der Griechen, und ich hoffe, das ist im Interesse der Eurozone, und ich hoffe, es ist im Interesse Deutschlands, wenn das der Fall ist, dann ist das der endgültige Ausstieg Griechenlands aus dem Euro. Dann hat Griechenland wieder eine nationale Währung, und das ist gut so. Und meine Damen und Herren, das müssen wir Ihnen ganz klar sagen, dass es hier Leute gibt, die versuchen, in unseren Gebieten zu wildern, ohne dass sie wirklich nachdenken, ohne dass sie durchdachte Konzepte haben, ohne dass sie viel Ahnung von der Sache zu haben scheinen. Und die Altparteien, die anderen, die großen Altparteien, sind ja sowieso nach wie vor auf der Position, dass Griechenland den Euro überhaupt nicht verlassen solle. Da wird ja jetzt ernsthaft schon drüber nachgedacht, dass Griechenland vielleicht in eine Staatsinsolvenz gehen können, aber doch bitte schön im Euro verbleiben können. Da werden Planungen gemacht bei der Bundesbank und bei der EZB, ob es jetzt möglich ist, Griechenland irgendwie im Euro zu halten, selbst dann, wenn Griechenland zahlungsunfähig wird. Die Uneinsichtigkeit der Altparteien, der CDU, der CSU und der SPD in dieser Frage kennt offenbar keine Grenze. Denn noch bis vor wenigen Monaten schien zumindest das selbstverständlich zu sein, dass wenn Griechenland wirklich alle Tiere von sich streckt und wenn Griechenland nicht mehr zahlen kann und wenn die griechischen Banken in eine schwere Finanzkrise kommen, weil die Staatsanleihen, die sie halten, eben nicht mehr bedient werden, wenn sich die griechischen Banken deshalb nicht mehr refinanzieren können bei der Europäischen Zentralbank, ja, dass dann natürlich Griechenland auch aus dem Euro ausscheiden muss. Aber der Wille, den Euro als das vermeintliche europäische Friedensprojekt aufrechtzuerhalten, ist so groß bei den Altparteien, dass man auch mal jetzt sogar darüber nachdenkt, Griechenland im Euro zu halten. Und europäisches Friedensprojekt ist da geradezu das Stichwort, denn Sie haben ja sicherlich gehört, was Herr Schäuble beim Internationalen Währungsfonds auf einer Tagung gesagt hat und wie gesagt hat über Frankreich, nämlich man müsse das französische Parlament am besten dazu zwingen können, bestimmte Reformen zu machen. Und wie dann die französische Politik darauf reagiert hat. Nämlich der Vorsitzende der französischen Sozialistischen Partei, der dann Herrn Schäuble eine Frankreich-Feindlichkeit unterstellt hat. Das sind ganz neue Töne plötzlich im deutsch-französischen Verhältnis. Die alte deutsch-französische Freundschaft, die große Errungenschaft nach der jahrhundertelangen Feindschaft, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg durch das Versöhnungswerk von Adenauer und de Gaulle aufgebaut haben, die wir im Élysée-Palast niedergelegt haben, die die Entwicklung der Europäischen Union vorangetrieben hat. Diese deutsch-französische Freundschaft, die zerkrümelt geradezu vor unseren Augen. Der deutsche Finanzminister möchte das Parlament zwingen und die Franzosen sagen, wir werden nicht gerne gezwungen. Der deutsche Finanzminister äußert sich Frankreich feindlich. Das ist nicht mehr der Ton unter Freunden. Und da sehen wir, dass der Euro eben kein Friedensprojekt für Europa ist, sondern ein Projekt ist, was den Spaltpilz in Europa hineintreibt. Und deshalb ist es auch aus politischen Gründen sinnvoll, diesen Spaltpilz möglichst bald zu beenden und zurückzukehren zu einer europäischen Union. Meine Damen und Herren, es gibt den europäischen Frieden und es gibt auch den inneren Frieden, den sozialen Frieden in einem Lande. Und dieser soziale Frieden in unserem Lande ist zurzeit auch Belastungen ausgesetzt, weil wir alle besorgt sind über die Entwicklungen, die sich außerhalb der Europäischen Union tun, über die Flüchtlingsprobleme, die sich an unseren Grenzen zeigen, nicht nur an unseren Grenzen zeigen, sondern natürlich sich auch bei uns zeigen, dadurch, dass wir in einer sehr großen Zahl Flüchtlinge aufnehmen und aufnehmen müssen, viel stärker als es in den Vorjahren der Fall gewesen ist, heranreichend an die Flüchtlingszahlen, die man Anfang der 90er Jahre oder Asylantenzahlen, die man Anfang der 90er Jahre hatte, aufgenommen hat, als eine ähnliche Unruhe in der Bevölkerung gewesen ist, wo sich zeigt, dass die Bevölkerung inzwischen dass das Gefühl erreicht hat, dass hier Dinge sich abspielen, die nicht mehr angemessen kontrolliert werden. Und auch da müssen wir als Alternative für Deutschland gute und konstruktive und sachliche Lösungsvorschläge für dieses Problem bereitstellen. Wir müssen die Bevölkerung davon überzeugen, dass wir das tun zum Wohle unserer Gesellschaft, aber auch natürlich in der Berücksichtigung der Notlagen, denen diese Flüchtlinge ausgesetzt sind, dass wir Lösungen aufweisen, die angemessen unterscheiden können zwischen denjenigen, die ernsthaft politisch verfolgt sind und deshalb Anspruch haben auf politisches Asyl, denjenigen, die tatsächlich verfolgt sind aufgrund ihrer rassischen Zugehörigkeit, ihrer Herkunft, ihrer sozialen Schicht, ihrer Religion und denjenigen, die diese Rechte lediglich missbrauchen, um sich irgendwie einen Aufenthaltsstatus in Deutschland zu sichern, der ihnen nicht zukommt. Und in dieser schwierigen Problematik brauchen wir die Expertise unserer eigenen Fachleute. Ich bin kein Fachmann auf diesem Gebiet und ich will deshalb auch keine sehr weitreichenden Lösungsvorschläge machen. Hier ist die Sacharbeit der Partei gefragt. Die Sacharbeit der Partei, die nicht alles über einen Kamm scheren wird, sondern die differenzieren wird zwischen denjenigen, die Anspruch auf politisches Asyl haben, weil sie politisch verfolgt sind, denjenigen, die Anspruch auf einen Flüchtlingsstatus haben, nach der Genfer Flüchtlingskonvention, die Deutschland unterzeichnet hat, 1951, eingedenk der Flüchtlingstragödien, die man nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Zwischen drittens der Klasse der Migranten, der Wirtschaftsmigranten, die aus durchaus verständlichen Gründen sich vielleicht eine bessere Zukunft erhoffen, von denen wir aber sagen, da müssen wir auch darauf achten, welche Qualifikationen bringen diese Wirtschaftsmigranten mit sich, wie können sich integrieren in unseren Arbeitsmarkt, wie können sich integrieren in unsere Gesellschaft, an welchen Kriterien, Bildung, schulische Bildung, universitäre Bildung, Berufsausbildung, Berufserfahrung, Sprachkenntnisse, macht man es fest, wie kann man die Einwanderung steuern? Und da haben wir auch die Antwort bereits, das kanadische Einwanderungsmodell, das würden wir gerne auch in Deutschland realisiert haben, weil damit die Steuerung der Einwanderung besser erfolgen kann, als das mit dem gegenwärtigen Einwanderungsrecht, das wirr und durcheinander und intransparent ist, der Fall ist. Und das, was die Einwanderung besser steuern kann, als das zurzeit der Fall ist, das wird, glaube ich, durch wenige konkrete Zahlen deutlich gemacht. Die OECD hat eine Studie darüber angestellt, wie Einwanderung in den unterschiedlichen Staaten der OECD sich auswirkt, beziehungsweise welche Qualifikation die Einwanderer mitbringen. Da wurde zum Beispiel gemessen, welcher Anteil der Einwanderer einen tertiären Bildungsabschluss hat, also einen Hochschulabschluss hat, von einer Universität oder von einer Fachhochschule oder einem College oder jedenfalls etwas jenseits der sekundären Schulausbildung. Und da hat man festgestellt, in Kanada liegt der Anteil der Einwanderer, die einen tertiären Bildungsabschluss haben, also vereinfacht gesprochen, einen Hochschulabschluss haben, der liegt bei 52%. Und in England und in Irland, also unseren Partnerstaaten in der Europäischen Union, liegt dieser Anteil bei 40%. Und im Mittel der OECD liegt der Anteil bei 30%. Und in Spanien und in Frankreich liegt dieser Anteil bei 23%. Aber in Deutschland liegt der Anteil der Einwanderer mit Hochschulabschluss bei 19%. Deutlich unterhalb des Mittelwertes der OECD. Fast nur die Hälfte dessen, was die OECD im Mittel erreicht. Viel weniger als das, was Kanada erreicht, was das kanadische Einwanderungsrecht hat. Und wenn ich dann sehe, dass die SPD ankommt und unsere Idee klaut, ja, und sagt, wir wollen auch ein kanadisches Einwanderungsrecht haben, und höre, dass aber Herr de Maizière sagt, das brauchen wir überhaupt nicht, de facto haben wir das bereits in unseren jetzigen Regelungen, dann kann ich nur sagen, ich habe den Eindruck, der Mann weiß gar nicht, wovon er redet. Denn er nimmt die Fehlsteuerung, die so offensichtlich ist, gar nicht wahr. Wir haben kein kanadisches Einwanderungsrecht, jedenfalls nicht im Ergebnis. Und wichtig, meine Damen und Herren, das möchte ich doch mal mit dem alten Bundeskanzler sagen, ist, was hinten rauskommt. Und es kommt eben nicht das kanadische Ergebnis von 53% Hochschulabsolventen heraus, sondern es kommt ein ganz erbärmliches Ergebnis von 19% Hochschulabsolventen für Deutschland heraus. Für eine führende Wirtschaftsmacht sicherlich nicht das Ergebnis, was man sich erhoffen würde. Ja, und neben diesen Kategorien Asylbewerber, Bewerbung an Flüchtlingsstatus, Wirtschaftsmigranten, die legal versuchen, nach Deutschland einzuwandern oder in die EU einzuwandern, gibt es natürlich auch die illegalen Zuwanderer. Und da müssen wir eben auch eine klare Politik verfolgen. Das muss ganz klar sein, dass illegale Einwanderung nach Deutschland eben illegal ist, dass sie unstatthaft ist und dass der, der das versucht, zurückgeschickt wird. Es gibt legale Einwanderungswege und diese legalen Einwanderungswege sind zu nutzen. Sie sind zu nutzen und sie sind vor Missbrauch zu schützen. Und hier will ich nur noch einen kurzen Punkt machen, was den Missbrauch des Asylrechts betrifft, der sich, das müssen wir offen sagen, negativ auswirkt, auch und wahrscheinlich vor allem für die, die berechtigt Anspruch auf Asyl haben. Dieser Missbrauch des Asylrechts ist seit langer, langer Zeit bekannt. Wahrscheinlich seit Jahrzehnten wissen wir, dass Asylanträge gestellt werden von Menschen, die eigentlich keinen Anspruch auf Asyl haben und die das auch wissen, dass sie keinen Anspruch auf Asyl haben. Und nun ist das Problem, glaube ich, was wir haben, dass man Asylanträge auf politisches Asyl in Deutschland nur in Deutschland stellen kann. Man muss erstmal deutschen Boden erreicht haben, um einen Asylantrag zu stellen. Und das ist, glaube ich, ein Grundproblem, was ich gerne bei den Experten in unseren Fachausschüssen mit auf den Weg geben würde, dass die deutsche Politik der Auffassung ist, die Asylanträge müssen zwingend in Deutschland gestellt werden. Denn dann sind natürlich die Asylbewerber bereits da, wo sie eigentlich hinwollen. Und dadurch, dass sie schon da sind, wo sie eigentlich hinwollen und jetzt das Urteil über ihren Antrag erwarten müssen, von dem sie nicht wissen, ob es in ihrem Sinne ausfallen wird, haben sie allen Anreiz dazu, dieses Asylverfahren irgendwie in die Länge zu ziehen. Sie haben allen Anreiz dazu, vielleicht benötigte Dokumente nur langsam mit Zeitverzögerung oder gar nicht beizusteuern. Sie haben allen Anreiz dazu, das Verfahren in irgendeiner Form zu verzögern, weil solange das Verfahren läuft, sie eben in Deutschland Aufenthaltsstatus genießen. Wenn man es aber andersrum machen würde, wenn man sagen würde, man muss einen Asylantrag außerhalb Deutschlands stellen, bei den deutschen Botschaften und konsularischen Vertretungen beispielsweise, oder bei speziellen Stellen, die dafür im Ausland, zum Beispiel in Nordafrika, eingerichtet werden, dann hätte jeder, der einen Antrag stellt auf Asyl, jeden Anreiz, möglichst schnell alles Erforderliche beizusteuern, damit sein Antrag auch bearbeitet und entschieden werden kann. Denn er möchte nach Deutschland hinein. Er möchte ja nicht in der Wartesituation verbleiben, sondern er möchte den positiven Entscheid haben, er wird alles tun, das zu befördern. Und die lange Dauer von Asylverfahren ist doch eines der ganz großen Probleme, was wir in Deutschland haben. Ich habe heute Morgen in den Nachrichten gehört, dass die Bundesregierung jetzt beschlossen hat, man wolle mehr Personal zur Verfügung stellen, um die Verfahren zu beschleunigen. Das ist schön und gut. Aber ich weiß nicht, ob das ausreichen wird. Ich weiß nicht, ob es nicht sinnvoller wäre, wirklich über eine grundsätzlichere Änderung dort nachzudenken und zu sagen, Asylanträge können auch im Ausland gestellt werden, bei den deutschen Botschaften, oder vielleicht sie müssen sogar dort gestellt werden, damit man den Leuten klar macht, es hat gar keinen Sinn, sich auf die lebensgefährliche Fahrt über das Mittelmeer zu begeben, damit man die Leute nicht geradezu zwingt, über das Mittelmeer zu fahren, weil man nur, wenn man diese Überfahrt überlebt hat, einen Asylantrag stellen kann, sondern ihnen klar macht, die Asylanträge werden entgegengenommen von den zuständigen Stellen, die wir irgendwo in nordafrikanischen Staaten beispielsweise dafür einrichten. Und selbstverständlich müssen wir dann auch den nordafrikanischen Staaten Unterstützung dafür leisten, sollten sie dann viele Asylbewerber haben, die irgendwie darauf warten, dass die deutschen Behörden entscheiden. Und nach wie vor haben wir natürlich auch den Anreiz. Schnell zu entscheiden. Also die Initiative der Bundesregierung, mehr Personal zur Verfügung zu stellen, das zu beschleunigen, ist sicherlich begrüßenswert. Nach wie vor haben wir auch den Anreiz, schnell zu entscheiden, damit die Menschen wissen, welche Aussichten sie haben. Damit die Menschen wissen, ob ihr Antrag positiv oder negativ beschieden wird. Das ist im Interesse der Flüchtlinge und derer, die keine Flüchtlinge sind und es einfach mal versuchen wollten. Deshalb denke ich, sollten wir als AfD dort mit entsprechenden Vorschlägen aufwarten und die Menschen aus unserem Lande davon überzeugen, dass wir die guten Lösungen und die guten Ideen zur Verfügung haben und deshalb gewählt werden sollen. Ich will noch einen dritten Aspekt des Friedens ansprechen, meine Damen und Herren, und das ist der Frieden zwischen den Generationen. Die AfD ist ja eine Partei, die sich gerade die Langfristwirkungen von Politik als besonders wichtig auf ihre Fahnen geschrieben hat, die sich Gedanken macht über die Nachhaltigkeit zum Beispiel unserer Staatsfinanzierung oder unserer Schuldensituation, die sich dagegen wehrt, dass immer nur kurzfristig gedacht wird bis hin zur nächsten Wahl, zum Ende der Legislaturperiode und die politischen Fragen entschieden werden unter dem Kriterium, wie kann ich meine Wiederwahl aus dem am besten maximieren. Nein, wir wollen langfristig denken und deshalb wollen wir auch generationenübergreifend denken. Immer wieder werde ich von Parteifreunden angesprochen, die mir sagen, wissen Sie, ich engagiere mich hier deshalb, weil ich das für meine Kinder tun will oder für meine Enkelkinder tun will, weil ich mich später nicht fragen lassen will, warum hast du nichts gemacht, als die Fehlentwicklung deutlich geworden ist. Und eine ganz gravierende Fehlentwicklung, meine Damen und Herren, haben wir eben jetzt im Verhältnis zwischen den Generationen, weil wir das große demografische Problem in Deutschland haben, weil wir viel zu wenig Kinder haben. Und da muss man Familienpolitik, glaube ich, einmal völlig neu aufrollen. Man muss ein viel positiveres Verhältnis zur Familie entwickeln und kommunizieren und dafür werben, damit mehr Kinder in Deutschland geboren werden. Aber man darf sich auch keine Illusionen hingeben, die Kinderarmut werden wir nicht schnell ändern können. Wir werden sie nur verhaltenen Bahnen wahrscheinlich verbessern können, das heißt, zu mehr Kindern anreizen können. Sodass das eigentliche Problem doch immer noch die Sicherheit der Altersversorgung der alten Generation bleibt, wenn die neue Generation eben sehr viel kleiner ist. Wenn es weniger Menschen gibt, die erwerbstätig sein können in der nächsten Generation, um ihrer aller und meiner Altersversorgung zu sichern. Und da ist das große Problem jetzt, dass die Altersvorsorge, die in der gesetzlichen Rentenversicherung deshalb nicht reicht, weil die nächste Generation weniger Menschen umfassen wird als die jetzige Generation, die also nicht reichen wird, um den Lebensstandard zu sichern im Alter, dass diese Altersvorsorge eigentlich ergänzt werden sollte durch Ersparnis. Dadurch, dass Riester-Renten abgeschlossen worden sind oder andere private Lebensversicherungen abgeschlossen worden sind oder in betriebliche Altersvorsorge hinein investiert werden sollte. Das war die große Entscheidung, die die Regierung von Schröder und Fischer, also die rot-grüne Regierung, vorangetrieben hat unter dem Einfluss eben des damaligen Arbeitsministers Riester und die Menschen dazu angeregt hat zu sagen, schließt eure Verträge ab, spart. Das Ersparte verzinst sich über viele Jahre hinweg während eures Erwerbslebens und dadurch könnt ihr eine Zusatzsicherung für das Alter aufbauen, die es euch erlauben wird, den Lebensstandard im Alter zu wahren. Und diese Entscheidung, glaube ich, war eine richtige Entscheidung, eine Entscheidung, die den Frieden zwischen den Generationen aufrechterhalten kann, weil sich die neue Generation, die junge Generation, dann nicht überfordert fühlt, von den Lasten, die sie für die alte Generation zu tragen hat. Aber durch die Niedrigzinspolitik, die die Europäische Zentralbank eingeführt hat, durch die Tatsache, dass Zinsen für risikofreie Wertanlagen in Deutschland inzwischen bei 0% oder bei negativen Zinssätzen angekommen sind, bis zu einer Fristigkeit von 5 Jahren, also jetzt bei einer Anlagedauer von 5 Jahren, kriegen Sie inzwischen nur noch negative Zinsen, wenn Sie Ihr Geld sicher investieren wollen. Durch diese Tatsache ist diese ganze kapitalgedeckte Altersvorsorge in Frage gestellt worden. Sie hat sich in ihrem Wert de facto halbiert. Um den Lebensstandard heute durch Ersparnis zu sichern, muss man ungefähr das Doppelte dessen sparen, was man noch 2007 sparen musste, als die Zinsen noch normal gewesen sind. Weil dieser Effekt, dass die Verzinsung des Ersparten sich über viele Jahre hinweg eben noch zu erklecklichen Beträgen summiert, weil dieser Effekt weggefallen ist. Weil er zumindest vollständig, weil er gerade desaströserweise weggefallen sein wird, wenn diese Niedrigzinsphase noch lange Zeit anhält, was nicht ausgeschlossen ist. Wenn er damit ein gewisses ganz klar vor Augen führen, dass die Politik der Europäischen Zentralbank, die in Unmengen Geld in Umlauf bringt, jetzt mit dem Beschluss, jeden Monat 60 Milliarden Euro neu in Umlauf zu bringen, bis mindestens November 2016, möglicherweise aber auch länger, dass es eine Politik zulasten der deutschen Sparer ist und zulasten der künftigen Rentner ist, weil deren Altersvorsorge damit in Frage steht. Und diese Politik hat dramatische Auswirkungen, wie die Deutsche Bundesbank in Form ihres früheren Präsidenten oder Direktorenmitglieds Karl-Heinz Töter ausgerechnet hat, der ist in einer Studie vom Januar dieses Jahres zu dem Ergebnis gekommen, dass die deutschen Sparer durch die Niedrigzinspolitik jedes Jahr 70 Milliarden Euro an Zinserträgen verloren. Jedes Jahr 70 Milliarden Euro. Also seit 2010, seit Beginn der Eurokrise bereits 350 Milliarden Euro, wenn man es überschlägt. Gut, die Zinsen waren nicht von Anfang an so niedrig, aber jedenfalls ein riesengroßer Betrag, der heranreicht an die enormen Größenordnungen, die im Rahmen von Staatsverschuldungen in der Europäischen Union über den ESM und ähnliche Institutionen garantiert werden. Das trägt allein die deutsche Bevölkerung. Die deutsche Bevölkerung, die übrigens international eine besonders hohe Sparquote hat, die also besonders stark betroffen ist davon, dass Sparen sich nicht mehr lohnt. Meine Damen und Herren, die FDP hat früher gesagt, Leistung muss sich wieder lohnen. Das sehe ich genauso. Ja, Leistung muss sich lohnen, aber auch Sparen muss sich lohnen. Und deshalb sind wir gegen diese Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Und deswegen, damit komme ich zum Schluss, wollen wir dort auch politisch ein Zeichen setzen. Deswegen haben wir eine Klage angestellt. Nicht gegen die Europäische Zentralbank. Aber die Europäische Zentralbank von dem Bundesverfassungsgericht nicht verklagen kann, denn die EZB ist eine europäische Institution und untersteht nicht der Jurisdiktion des Bundesverfassungsgerichts. Sondern wir haben, oder genauer gesagt müsste ich sagen, wir werden, denn die Klageschrift wird zurzeit gerade erarbeitet, wir sind mittendrin oder fast schon am Ende, wir haben eine Klage angestrengt gegen den Bundestag und gegen die Bundesregierung. Wir verklagen den Bundestag und die Bundesregierung. Wir verklagen den Bundestag und die Bundesregierung, weil sie nicht einschreiten gegen die Verletzung der europäischen Verträge, die die Europäische Zentralbank begeht, wenn sie monetäre Staatsfinanzierung betreibt und wenn sie eine eigenständige Wirtschaftspolitik betreibt. Beides Dinge, die sie de facto tut, dadurch, dass sie in dieser unendlichen Menge Staatsanleihen aufkauft oder die faulen Geldpapiere von irgendwelchen Banken aufkauft. Das eine ist eine Bankenstützungsmaßnahme, das andere ist eine monetäre Staatsfinanzierung, beides ist der EZB verbunden. Möchte ich, dass es in der Öffentlichkeit geredet wird, wenn von der AfD die Rede ist. Dass wir uns den wichtigen Fragen unseres Landes zuwenden. Dass wir gute Lösungen für diese Probleme aufweisen. Dass wir konstruktiv arbeiten, weil wir Vorschläge machen, die realisiert werden können. Die sich nicht darauf beschränken, dass man irgendwelche Phrasen drischt, sondern die durchdacht sind, die gut ausgearbeitet sind, die umgesetzt werden können. Das spürt die Bevölkerung selbst dann, wenn sie in den Sachfragen nicht so sehr drin ist. Das führt zu durch die Natur der Vorschläge und das spürt sie durch die Art, wie die Vorschläge vorgebracht werden. Ob Leute sachlich sprechen oder ob sie anfangen, irgendwelche Parolen von sich zu geben und sich in irgendwelchen leeren Aussagen erschöpfen, die man schnell hinterfragt hat. Hier hat die AfD mit ihrer bürgerlichen Mitgliedschaft eine große Chance, in das Bürgertum hinein, in die ganze Gesellschaft, in die Mitte der Gesellschaft hinein zu wirken und Wahlerfolge zu erzielen. Und ich würde mir sehr wünschen, dass ich morgen Abend um 18 Uhr sagen kann, der nächste große Wahlerfolg der Alternative für Deutschland, der steht in Rheinland-Pfalz.